Was ist der Unterschied? Punkt oder Doppelpunkt? Bitte? Genau, der Punkt signalisiert Satzende. Da geht es nicht weiter. Und ein Doppelpunkt, wenn ich den irgendwo lese oder sehe, dann muss da noch was kommen. Wenn da nichts mehr kommt, dann fehlt eine Seite oder also irgendwo ist da was. Und ich wäre enttäuscht, wenn da nichts mehr kommt. Und insofern ist das ganz gut, dass wir nicht nur einen toten Sonntag vor Augen haben, da will ich dagegen, sondern dass wir auch gleichzeitig Ewigkeitssonntag feiern. Da merken wir diesen Unterschied. Punkt, zum Abschluss gekommen, Kirchenjahresende. Und gleichzeitig schwingt schon auch in diesem Ewigkeitssonntag der Doppelpunkt mit. Jesus kommt wieder und es geht weiter. Nur wo stecken wir gerade drin? Ich habe euch eine Geschichte mit ein paar Bildern mitgebracht. Ein Mann, alltagsmäßig, vielleicht sehen sie heute ein bisschen anders aus, die Geschichte schon etwas älter oder die Bilder, aber er macht sich wie jeden Tag auf den Weg zur Arbeit. Und unterwegs sieht er jemand, der sieht fast aus wie so ein Weihnachtsmann, wird er jetzt auch rot, aber mit diesem Schild, das Ende ist nahe. Und was macht er damit? Geht er einfach weiter, ignoriert er das? Nein, macht er nicht. Aha, er dreht um. Und ihm ist scheinbar, geht etwas durch den Kopf, was er unbedingt klären muss, was er unbedingt machen will und machen muss. Er geht zurück zu seiner Frau. Und ich blende noch einmal zurück, wie hat er sich da, da wirkt das so sehr nüchtern, der Abschied. Und jetzt herzlich, und jetzt passt mal auf, achtet man auf den Gesichtsausdruck von beiden, das ist ein ganz anderer. Müssen wir manchmal so den Gedanken an ein mögliches Ende ganz neu in die Gedanken reinbekommen, um uns bewusst zu machen, ja, ich lebe heute, ich lebe hier, ich darf leben. Wenn das Ende so nahe wäre, was ist dann wirklich wichtig? Ich gehe nicht so mit diesen Gedanken jedes Mal aus dem Haus, zu sagen, wer weiß, ob ich wieder nach Hause komme. Wiewohl, ich habe schon erlebt, dass auch im Nahbereich Unfälle vorkommen, dass jemand nicht wieder nach Hause kommt. Also so ganz fern liegen diese Gedanken nicht. Aber vielleicht auch nach vorne hin gerichtet. Was sollte ich jetzt unbedingt tun, unbedingt in Ordnung bringen oder was sollte ich verändern? Toten Sonntag ist also nicht nur Gelegenheit, um an die Menschen zu denken, die ich im Laufe eines Jahres loslassen musste, die eine Lücke hinterlassen. Oder eben halt der Gang für viele auf den Friedhof. Grabpflege, Gedanken an Menschen, sich Gedanken an die Lieben zu machen. Der Ewigkeitssonntag ist gleichzeitig die Chance, wirklich sich dem Leben zu stellen. Heute im Hier und im Jetzt sich einladen zu lassen, mitten im Alltagstrott und noch nicht so ganz bei Advent. Wiewohl, das haben wir eigentlich in den Kaufhäusern schon seit Ende September irgendwie so, werden wir darauf eingestimmt. Nein, Gedanken über die Zukunft zu machen. Und gleichzeitig merke ich, Leute, das fällt mir unsagbar schwer. Wenn ich mir das angucke, was dann auf Parteitagen besprochen wird, wo sich Kritik dann meldet an der Ampelregierung, also wo man sagt, das ist eigentlich eher, da passt das auch, eher so gekennzeichnet von, ich bin dagegen, ich habe keine Lösung, ich bin unsicher, ich sehne mich nach Normalität, ich sehne mich nach Antworten, also schon irgendwo nach dem Doppelpunkt, es soll weitergehen. Aber die schlauen Leute, irgendwie habe ich den Eindruck, die wissen es auch alle nicht, wie es weitergehen kann. Und klar, Hoffnungsschimmer sind da, da sind Gefangene freigekommen, die Geiseln ein Stück und trotzdem, es ist nur ein Anfang. In der Ukraine geht es immer noch rund, Lösungen, Hoffnungsschimmer, Fragezeichen, all das bleibt. Also meine Zukunft, da ist so viel Dunkles drin und wie bekomme ich dann, wie es in der Überschrift heißt, bereit für die Zukunft? Wie bekomme ich dann einen Blick nach vorne? Weil oft ist der Blick zu sehr auf das gerichtet, was gerade in den Nachrichten kommt, was mir vor den Füßen liegt. Wie sieht es aus, dieser Doppelpunkt? Ein Blick für Gottes Zukunft, ein Blick für die Ewigkeit, ein Blick für die neue Welt und, ich will das Dunkle auch nicht verschweigen, ein Blick für Gottes Gericht. Das gehört damit rein. Also wir merken, dass es auch nicht einfach nur irgendwo hell, irgendwann wird es strahlend, sondern beides gehört zusammen. Und trotzdem nicht irgendwelchen Spekulationen auf den Leim zu gehen. Spekulatius ist lecker, aber Spekulation führt in die Irre. Was die Menschen um uns herum brauchen, ist wirklich dieser Blick. Und die Frage ist, mit was für einem Blick gehst du los? Hast du diesen Blick? Kannst du etwas von diesem Doppelpunkt, von dieser Hoffnung, von dem weitergeben? Hast du selber Vertrauen in Gottes Zukunft? Oder bist du gefangen? Gefangener der Situation. Wir brauchen die feste Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Dass er die Toten auferwecken wird. Dass er die Welt eine neue Gestalt geben wird. Diese Hoffnung, trägst du die? Bist du Hoffnungsträger? Bereit für die Zukunft. Ich lese uns dazu Verse aus 2. Petrus 3, Abvers 2. Und ich muss euch enttäuschen, da ist nichts mehr zu lesen. Sondern wer das lesen will, mitverfolgen will, der braucht eine Bibel oder eine App. Petrus schreibt: Erinnert euch an die Worte unseres Herrn und Retters Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, die nicht nach Gottes Willen fragen, sondern rücksichtslos nur das tun, wozu sie Lust haben. Nichts ist ihnen heilig. Sie machen sich über alles lustig. Spöttisch werden sie euch fragen, ja, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Väter haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal das Wasser der Sintflut diese Erde zerstörte, die er durch sein Wort am Anfang der Welt aus dem Wasser erschuf. Auch unser Himmel und unsere Erde werden nur so lange bestehen, wie Gott es will. Dann aber am Tage des Gerichts wird er sein Urteil über alle Gottlosen sprechen und auf sein Wort hin wird das Feuer Himmel und Erde vernichten. Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen. Liebe Freunde, Gott steht über aller Zeit. Was für uns ein Tag ist, ist für Gott wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusagen nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg umzukehren. Doch der Tag des Herrn wird es plötzlich und unerwartet, da wird da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst euer Leben führen, wie Gott, dass es Gott gefällt. Erwartet diesen Tag und lebt so, dass Gott mit seinem Gericht nicht mehr lange warten muss. An diesem Tag werden die Himmel und im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Merkt ihr, da mischt sich beides. Viel Dunkles, manches, was mir Angst machen kann, aber da werde ich auch gleich noch was zu sagen. Sondern die Frage, wie gehen wir damit um? Sind wir wirklich bereit für Gottes Zukunft? Und etwas, was uns vielleicht auch erden muss ein Stück, nicht Verbesserung, sondern Zuspitzung. Nicht wenige Menschen sehen in der Vereinigung der unterschiedlichen Religionen in einem globalen politischen und wirtschaftlichen System den Traum von einer heilen Welt näher kommen. Und sagt, kann man das nicht alles zusammenbringen? Synkretismus und wir brauchen das alles gemeinsam. All das könnte helfen. Aber ist es Realität? Der vollkommene Mensch, die vollkommene Gesellschaft, in der es keine Krankheiten und Behinderungen mehr gibt. Man versucht, gentechnisch, medizinisch dran zu arbeiten, das in den Griff zu bekommen. Aber welche Perspektive haben wir für die Zukunft? Wie sieht das aus? Womit rechnen wir, wenn wir Gott um sein Eingreifen bitten? In der Ukraine, im Gazastreifen, im Blick auf Flüchtlinge, Antisemitismus, Anti-Islamismus, Ausländerfeindlichkeit, Christenverfolgung, Klimakrise, Wirtschaftskrise, bei Krankheiten. Ihr merkt wieder viele Fragezeichen. Wird es besser werden? Können wir es besser machen? Können wir es schaffen? Oder können wir es besser beten? Oder fühlen wir uns eher hilflos und sagen, ja, fast so ein bisschen Schicksalsergebenheit. Ich habe nichts, ich kann nichts. Da läuft nichts. Ich empfinde eine starke Spannung. Einerseits beobachten wir das Weltgeschehen, wir sind betroffen, wir beten und wir erleben immer wieder, Gott sei Dank, dass Gott Gebete erhört. Und andererseits wissen wir aus Gottes Wort, je mehr die Zeit fortschreitet, die Zeichen der Zeit deutlich werden, dass das Gefälle zum Negativen zunimmt. Wir haben es im Bibelgesprächskreis uns einige Zeit damit beschäftigt, mit Endzeitrede Jesu, mit Offenbarung. Und man sagt, ja, da werden Signale genannt. Zerstörung des Tempels, Strafgericht über Israel, zunehmende Katastrophen wie Kriege, Erdbeben, die Folgen von Hunger und Krankheiten, die Predigt des Evangeliums an allen Völkern, das Streben nach Welteinheit, sowohl religiös wie auch politisch, der Zerbruch sittlicher Normen, Ehebruch, sexuelle Verfehlungen, Profitgier, Genusssucht. Ich könnte so weitermachen. Und das würde zu nichts Gutem führen. Nicht umsonst erinnert Petrus die Christen, also uns, aber damals eben halt genauso, damit sie auch in Zukunft in ihrem Glauben und ihrem Leben aufrichtig und standhaft bleiben können. Petrus sagt, ja. Nicht die Augen verschließen, nicht Kopf in den Sand stecken. Zu allen Zeiten lebten Menschen in falscher Sicherheit, als ob nichts passieren könnte. Damals, zur Zeit Noahs, wurde darauf hingewiesen. Oder genauso bei den Amerikanern vor dem 11. September hat keiner mit gerechnet. Gazastreifen, es hat auch keiner damit gerechnet. Es scheint alles so sicher. Und dann mit einem Mal passiert etwas, was überhaupt nicht in die Schemata reinpasst. Immer wieder werden wir im Blick auf die Zukunft an Zeichen der Zeit erinnert und ermahnt. Und zwar dieses Wachbleiben. Bleibt wach. Matthäus 25 zum Beispiel. Wacht und betet, macht euch bereit. Und gerade dieses beidseitige, wachsam zu sein, das wahrzunehmen um uns herum und gleichzeitig nicht zu sagen, ich kann nichts tun, doch ich kann. Bereit für Gottes Zukunft sind wir, wenn wir uns nicht einlullen lassen durch Versprechungen von Politikern, von Wirtschaftsweisen, ganz egal, aus welcher Richtung das kommt. Wir schaffen das nicht. Die Lage der Welt, unserer Welt, wird sich weiter zuspitzen. Das mag auch immer mal wieder sich entspannen, denn das gab es immer wieder, ja. Und trotzdem läuft alles auf ein Ziel zu. Und dieses Ziel wird hier beschrieben. Ein zweiter Gedanke daraus, nicht Selbstbestimmung, sondern Verantwortung. Petrus warnt vor Spöttern, die entmutigen, weil sie eben halt fragen, hey, wo bleibt eigentlich Jesus? Der sollte doch wiederkommen. Das sind doch so viele Jahrhunderte, Jahrtausende. Das war damals ernstzunehmende Anfrage. Man hatte Konsequenzen gezogen aus dieser Erwartung, Jesus kommt wieder. Manche haben ihren Besitz verkauft, weil Jesus musste ja bald wiederkommen. Und Nachher lief das darauf hinaus, sie brauchten finanzielle Unterstützung. Die erste Generation war schon gestorben, obwohl sie aktiv damit gerechnet hatte. So viel Zeit. Sind nicht schon die ersten Christen enttäuscht worden? Und wir? Warum sollte Jesus ausgerechnet jetzt wiederkommen? Glauben wir dass Jesus wiederkommt? Oder ist das Zukunftsmusik? Nicht Science Fiction, aber vielleicht andere Fiction. Worin zeigt sich das denn, dass wir diese Hoffnung haben? Einmal im Jahr, am Ewigkeitssonntag, wenn wir den Doppelpunkt setzen? Oder zeigt sich das in unserem Alltag? Pro forma nur oder gehört es mit dazu? Diejenigen, deren Stimmen jetzt laut werden, fragen nicht wirklich nach Gottes Willen. So hat es Petrus ausgedrückt. Es geht ihnen eigentlich nur darum, ich möchte das tun, wozu ich Lust habe. Und dann guckt euch um. Hey, das erleben wir. So wird gelebt. Wozu habe ich Lust? Meine Grenzen werden geweitet, Gottes Wort wird ausgehöhlt, Gesetze werden verändert, all das passiert. Also, ich habe das so zusammengefasst, abnehmende Bedeutung von Kirche und Glaube. Es gab ja gerade so eine Untersuchung der EKD, zu sagen, ja, das geht immer weiter zurück. Das Interesse an Glauben, an Gott, an Kirche oder Gemeinde, woran liegt es? Weil wir unglaubwürdig sind? Weil wir uns selber ins Abseits manövrieren? Weil wir unser Profil verlieren? Weil wir nicht mehr zu Gottes Werten stehen? Und geht das nicht Hand in Hand damit, dass man sich nicht mehr vorschreiben lassen will, wie ich zu leben habe? Ich lebe nach meinen Maßstäben. Und Gottes Wort, das ist schon so alt. Das redet mir hier bitte nicht mehr rein. Petrus warnt. Schon einmal hat Gott überraschend eingegriffen und der Welt mit der Sintflut ein Ende bereitet. Er kann das jederzeit wieder tun. Die Bilder und Worte, die Petrus hier gebraucht, sprechen eine sehr düstere Sprache. Gebe ich zu. Gott wird sein Urteil über die Gottlosen, die selbstbestimmten Menschen sprechen, die sich nicht um Recht und Gerechtigkeit kümmern. Die Himmel werden zerbersten, die Elemente werden sich auflösen. Wenn ich das höre, dann werde ich an etwas erinnert. Und zwar, könnt ihr da schon fast dran sehen, das Thema wird interessanterweise in Filmen aufgegriffen. Es gibt so viele Katastrophenfilme. Und das ist für mich so die Frage, ist das so auf der einen Seite Überraschung, so wirkt es bei Petrus, irgendwann passiert es und schwingt vielleicht doch eine Ahnung mit, dass das nicht immer so weitergehen kann? Egal, ob das nun irgendwo von außerhalb der Erde kommt oder, man macht sich Gedanken. Ist das nur Geschäftemacherei? Will man nur Zuschauer haben für diese Filme und die Kosten wieder reinbekommen? Oder ist es eine Ahnung? Mit diesen ernsten Worten macht Petrus seinen Freunden deutlich, dass alle Selbstverwirklichung und alle Selbstbestimmung letztlich gar nicht durchzuhalten sind. Nicht wir haben das wirklich in der Hand, nicht wir können das alles, sondern Gott hat die Fäden in der Hand und er behält sie in der Hand, weil er Weltgeschichte beschreibt. Und für mich wird das immer sehr deutlich, gerade so nach diesem Doppelpunkt in der Adventszeit, dass Gott zu seinem Zeitpunkt das nächste Kapitel aufschlägt. Er blättert die Seite um. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wie lange haben da Leute drauf gewartet? Die Propheten. Die haben auch gesagt, da passiert doch nichts mehr. Und dann mit einem Mal ist dieser Zeitpunkt da. Wie Gott die Zutaten alle zusammenbringt. Ich sage das mal, Zutaten. Wie bei einem guten Kuchen oder so. Dass Gott sagte, ich bringe das alles zusammen. Ich bringe die Weisen oder Magier zusammen. Ich bringe das alles an Ort und Stelle. Und es passt. Wir werden herausgenommen aus der Zuschauerrolle und in die direkte Verantwortung vor Gott gestellt. Wir können diese Zeit nutzen, wir können arbeiten, wir können beten, wir können Hoffnungsträger sein. Wir können mit anpacken, wir können helfen. Auch in diesem Bewusstsein, unser Gebet hat Wirkung. unser Gebet kann etwas bewirken und kann auch noch ja, die Zeit, ich nenne das mal die Zeit dehnen. Wenn wir Gott drum bitten, sind wir bereit, Gott zu begegnen? Auch hier möchte ich wieder sagen, bereit für diese Zukunft Gottes sind wir, wenn wir uns auf die Begegnung mit Gott vorbereiten, indem wir unser Leben, unseren Alltag, wenn wir da Platz für ihn haben, mit ihm rechnen, wenn wir unsere Entscheidung nicht ohne ihn fällen, wenn wir uns unserer Verantwortung vor ihm bewusst werden, einer Verantwortung, die uns keiner abnehmen kann. Das können wir nicht durchdelegieren. Dafür haben wir irgendwann vielleicht Diakone, dafür haben wir Älteste, dafür haben wir einen Pastor, dafür haben wir Regierende. Nein, unsere Verantwortung. Egal, wie lange es noch dauert. Spannend. Verantwortung. Das nächste geht hier auch mit rein. Nicht Verspätung, sondern Geduld. Es hat mir jemand gesagt, Gott oder Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Der Satz hört sich toll an, aber lebt den mal. Ich kann euch sagen, ich habe immer wieder Schwierigkeiten damit, gerade mit so diesem Wort Geduld. Ich merke das jetzt mit den Nachwirkungen von Corona, dass ich sage, Mensch, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort, weil ich habe die Nase voll. Absolut. Es ist die Gefahr, wenn sich lange nichts tut oder nichts getan hat, dass alles beim Alten bleibt, dieses Ausbleiben der Wiederkunft Jesu, es passiert doch nichts. Das war damals kein Schock, aber es brachte Probleme mit sich. Man wurde müde, man hat im Eifer nachgelassen. Man war nicht mehr so, nahm das nicht mehr so ganz ernst. Man beginnt oder begann sich wieder einzurichten. Und ich glaube, in dieser Gefahr stehen wir als Christen immer. Dass wir sagen, hey, wir müssen uns um uns selber kümmern. Wir müssen uns um unser Gemeindehaus kümmern, berechtigterweise. Müssen wir auch, ja. Also nicht irgendwo sekundär, nein, müssen wir. Wir müssen sehen, dass wir mehr für unsere Gemeinschaft tun. Müssen wir auch. Aber all das für sich genommen ist zu wenig. All das passt hier nicht hinein. Also, wie kommen wir an der Stelle wirklich da mit hinein? Und wie kann das passen? Und ich finde das herausfordernd, an der Stelle wieder ja, sensibler dafür zu werden. Das heißt, Gottes Wort ernst zu nehmen, ernster zu nehmen. Und was ich beobachte, dass eher die Hoffnung aufs Diesseits gerichtet werden, als der Blick für die Ewigkeit wächst. Weil der Blick nach vorne in die Zukunft, das wird oft gerade von außen als ein Stück Vertröstung auf irgendwann abgetan. Und für mich ist das andere, erhebt eure Häupter. Das heißt, guckt nach vorne, guckt wirklich dahin erwartungsvoll. Und dann ist es kein Vorwurf, dann ist es nicht Vertröstung, sondern dann ist es Hoffnungsbotschaft. Warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Warum dauert das noch so lange? Und Petrus hat dazu zwei, ich finde, unwahrscheinlich hilfreiche Antworten in diesem Text. Und zwar zum einen sagt er, Gottes Zeitrechnung ist anders. Gott steht über der Zeit. Ihr habt so eure Vorstellungen, in welchem Zeitraum was passieren muss. Guckt ins Alte Testament rein. Ich finde das immer wieder faszinierend. Da arbeitet einer für seine Frau 14 Jahre. Frage an uns Männer, würden wir so lange für unsere Frau arbeiten? Das ist schön, wenn das ein Jahr ist, sagt ein erfahrener Ehemann. So, aber, oder eben halt, wie lange, bis ein Mose berufen wurde. Vor 40 Jahren passierte erstmal gar nichts. Und, wie lange sind da Zeiträume? Nach unseren Vorstellungen geht das nicht. Bei uns bei einer WhatsApp, die nicht sofort am selben Tag beantwortet wird, haben wir ein Problem. Wenn die Mail länger als 1-2 Tage liegt, furchterbarlich. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo man sich Briefe geschrieben hat und dann erstmal musste der Brief geschrieben werden, dann musste er zur Post gebracht werden, dann musste er ankommen, dann musste die Person Zeit haben, an die wir die Rede wieder zurückzuschreiben und bis das dann wieder, das waren andere, man war auch ungeduldig, gebe ich ja zu, aber heute ist das so von einer fast Gleichzeitigkeit geprägt. Einem sofort, da ist ein enormer Druck dahinter. Und dann zu sagen, Gott rechnet hier anders. Das heißt, wenn Jesus nahe ist, nur ein paar Tage weit ist, für uns kann das Jahrhunderte bedeuten. Für Gott ist das gar nichts. Spannend. Halten wir das aus? Und das andere, diese Zeit ist nicht nutzlos. Das ist Gnadenzeit, so beschreibt es letztendlich Petrus. Das heißt, Gott möchte, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden. Der hat auch gesagt, so zack, bumm, peng, aus. Und das war ja auch die Botschaft der Sintflut, dieses Strafgericht des Gottes. Es ist ein Endpunkt erreicht. Aber Gott hat da auch wieder einen Doppelpunkt gesetzt. Er hat gesagt, ich mache das nicht nochmal. Der Mensch konnte, oder die Sünde konnte schwimmen, das Biest. Das heißt, wir Menschen sind so. Wir brauchen diese Zeit. Gott räumt uns Menschen Zeit zur Buße ein. Wir haben das gerade ja beim Buß und Petrus eigentlich gehabt, diese Zeit zur Umkehr, die Zeit zur Besinnung zu kommen, Zeit Gott zu finden, also nicht per Druck. Das hörte sich in dem Text ja alles nur ernst an und ich habe das auch oft erlebt bei den sogenannten Zeltevangelisationen. Weißt du, ob du heute noch nach Hause kommst? Also sieh zu, dass du den Zeitpunkt nicht verpasst. Es könnte sein, dass du heute schon vor Gott stehst. Bitte? Sabine, das möchte ich jetzt hören. Aha, ja. Und mich hat das abgeschreckt, mit Angst zu argumentieren. Klar läuft es darauf hinaus, dass jeder Mensch irgendwann vor Gott steht. Aber dann zu sagen so, hey Leute, wehe. So dieses Damoklesschwert irgendwo zu skizzieren. Nein, sondern es ist wirklich Zeit der Gnade. Gott zwingt keinen, überhaupt keinen. Aber wie sieht es aus? Bereit für Gottes Zukunft sind wir, wenn wir diese Zeit als Zeit der Gnade, der Geduld, der Liebe Gottes begreifen und nutzen, indem wir das selber merken, wo muss ich denn umkehren? Wo bin ich dabei, mich anzupassen? Wo bin ich dabei, mich zu verirren? Wo bin ich dabei, Gott aus den Augen zu verlieren? Oder im Blick auf die Menschen, die euch, jedem von uns am Herzen liegen, ich wage das so zu behaupten, zu sagen, denen zurechtzuhelfen, dass sie Gott finden können. Zeit der Gnade. Also doch wieder Doppelpunkt. Und ein letzter Gegensatz, nicht Angst, sondern Erwartung. Weil ich hätte am Anfang eine gute Pause machen können nach diesem Lesen des Textes. Ich hätte gesagt, so, jetzt sagt mir mal eure Gefühlslage. Ich glaube, ich hätte auch eher gesagt, es ist eher dunkel, es ist eher mit Angst besetzt und. Mir wird der Ernst bewusst, letztendlich diese, im wahrsten Sinne des Wortes, Unberechenbarkeit Gottes. Gott lässt sich in seinem Zeitplan nicht berechnen von uns Menschen. Und gleichzeitig meine Verantwortung für mich selbst und für andere Menschen, für die Menschen in der Nachbarschaft, in unserer Stadt. Wie sieht die Ewigkeit für sie aus? Wenn wir heute jetzt einen Cut machen müssten, wie sieht das aus? Petrus will keine Angst machen. Vielmehr will er vorbereiten uns, damit wir auch mit anderen in diese Richtung gehen können. Vorbereiten, damit wir wieder den Blick für Gottes Zukunft bekommen. Und auch nach diesem langen Zeitraum der Kirchengeschichte, nach diesem Zeitraum zu sagen, ja, da passiert doch nichts. Wir sollen bewusst auf Jesus und sein Kommen zugehen, die Dinge des Lebens von ihm her beurteilen, lernen in ihrer Bedeutung, in ihrer Wichtigkeit oder wie wir heute sagen würden, in ihrem Ranking. Und vieles, was bei uns ganz oben aufsteht, ist nachgeordnet. Steht hinten an. Wie viel Geld wurde ausgegeben? Black Friday, so ein Tag, auf den alle warten, so das, ne? Und dann kann man lesen, was es den Leuten wert ist, wo dann Leute sich sogar verschulden dafür und. Aber die richtigen Prioritäten zu setzen. Großes wird groß und Kleines wird klein. Wie sieht's aus? Es geht um die richtigen Prioritäten. Und das habe ich kürzlich gehört, gelesen. Wir wollen keine Weltuntergangsstimmung verbreiten, sondern Hoffnung auf Gottes neue Welt, auf eine Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Und Himmel und Erde werden so sein, wie Gott es will. Wir können und wir wollen Gott entgegenwarten, entgegenhoffen, entgegenbeten, entgegenarbeiten mit einer Weltaufgangshoffnung. Eine neue Welt wird kommen. Und das ist eben halt wirklich ein krasser Gegensatz. Weltuntergangsstimmung, Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Unsicherheit und der Aufmerksamkeit zu sagen, ja, und ich gucke und ich warte dem entgegen. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber wenn ich in die Offenbarung reingucke, dann muss ich sagen, ganz zum Schluss, da wird vieles von dem, was Leben heute bedroht, es wird nicht mehr da sein. Und Gott wird im Fokus sein. Und all das, worüber ich mir heute Sorgen mache, verliert seine Bedrohlichkeit. Klar, ich habe da heute mit zu kämpfen, das weiß ich, das ist nicht einfach weg. Und doch ist es nur etwas Vorläufiges. Bereit für Gottes Zukunft sind wir, wenn wir den menschlichen Zukunftshoffnungen und Perspektiven Gottes Zukunftshoffnung gegenüberstellen. Das heißt, eine aktive Hoffnung zu haben. Wenn wir Gewissheit und mit Gewissheit und Freude tätig warten, dass Gott zu seinem Ziel kommt und sein Reich aufrichtet. Wenn wir unser Leben mit Gott in Ordnung bringen und selbst bereit zu sein, ihm jederzeit zu begegnen. Und das ist für mich was anderes als Angstmache. Ich möchte jederzeit bereit sein, Gott zu begegnen. Also, bereit für Gott, für die Zukunft, für Gottes Zukunft. Nicht Verbesserung, sondern Zuspitzung. Nicht Selbstbestimmung, sondern Verantwortung. Nicht Verspätung, sondern Geduld. Nicht Angst, sondern Erwartung. Wie bist du unterwegs? Was bedeutet Ewigkeit, Ewigkeitssonntag, Auferstehungs- und ja, Weltaufgangshoffnung für dich? Ich bete. Jesus, du hast Petrus damals das so in dieser ernsten Zeit aufs Herz gelegt, wo ganz viel Sorge, ganz viel Unsicherheit, ganz viel Angst da war. Und so weit sind wir da gar nicht von weg. Und du wendest unseren Blick hin zu dir, hin zu deiner Zukunft, zu dem, was du versprochen hast. Und dass du uns ermutigst, zu wachen, zu beten, mit dir im Gespräch zu sein, unseren Alltag mit dir zu gestalten und auch für die Menschen um uns herum Hoffnung und Perspektive zu haben, dass wir Hoffnungsträger sind, Wegweiser zu dir hin. Ich bitte dich, lass es gelingen, dass deine Prioritäten zu unseren Prioritäten werden und dass unser Blick nicht nur bei dem ist, was gerade vor den Füßen ist, das können wir und wollen wir nicht vergessen, aber dass wir mit deiner Macht, deinen Möglichkeiten und vor allen Dingen mit deinem Kommen ganz neu rechnen. Schenk du dazu Gelingen und schenk du uns dazu auch immer wieder Zeichen, dass wir aufmerken. Amen.